Ja, ganz herzlich willkommen zum Online-Talk von der CT auf die Radio Wissen. Mein Name ist Philipp Banse. Heute geht's um Transparenz. Ist ja kein ganz neues Thema in der politischen Diskussion, aber das Internet hat dieser Idee eine völlig neue Dynamik verliehen. Denn Ideen, Informationen können so frei und so schnell fließen wie nie zuvor. Sie verlassen daher Räume, in die sie bisher eingesperrt waren, was die einen erfreut und die anderen alarmiert. Parteispenden, lange geheime Abmachungen wie die Berliner Wasserverträge. Und auch alles, was US-Diplomaten so nach Hause gekabelt haben. Mit WikiLeaks wurde das Thema Transparenz erstmals in einer wirklich breiten Öffentlichkeit diskutiert und die Piratenpartei ist nicht zuletzt auf dem Transparenzticket in den Berliner Landtag eingezogen. Was aber heißt das genau? Transparenz? Wie lässt sich Transparenz fördern? Wo liegen die Grenzen? Was muss auch eine Gesellschaft lernen, wenn sie immer transparenter wird? Was müssen wir lernen, wenn wir mit Transparenz umgehen wollen? Das sind so ein paar Fragen, die ich heute hier gerne diskutieren würde in der nächsten Stunde. Und im Studio sind dankenswerterweise erschienen Anne Roth, Aktivistin und Bloggerin. Hallo Anne, herzlich
Hallo.
Willkommen. Dann Falk Lüke, Technikautor und ja, Internetlobbyist bei der Digitalen Gesellschaft. Auch dir herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen.
Und außerdem Christopher Lauer, Abgeordneter der Piratenpartei im Berliner Abgeordnetenhaus.
Ja, guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen. Nicht einschlafen, es geht jetzt los.
Ja, nö.
Also ich denke, wir sind uns ja alle einig, dass eine transparente Gesellschaft erstmal eine gute Sache ist und dass wir insgesamt mehr Transparenz gebrauchen können. Können wir uns darauf einigen zu Anfang?
Ich glaube, wir können uns grundsätzlich darauf einigen, dass mehr Transparenz selten schadet. Aber Philipp Banse, du hast es ja gerade eben auch schon gesagt in deiner Anmoderation ein wenig. Es ist sehr die Frage, was man eigentlich dann unter Transparenz konkret versteht und natürlich die Frage, wie man dann mit einer mehr transparenten Gesellschaft dann tatsächlich auch umzugehen weiß.
Ja, dann nehme ich das doch mal auf. Was versteht ihr denn unter Transparenz? Anne, fang du doch mal an.
Ja, genau, die Transparenz von wem, für wen und für was stellt sich da mir sofort als Frage als allererstes. Transparenz kann sein, transparente Verwaltung, die mir ermöglicht nachzuvollziehen, welche Entscheidungen auf welcher Grundlage getroffen werden und mir ermöglicht, vielleicht auch Widerspruch einzulegen oder zu protestieren, weil bestimmte Entscheidungen so oder nicht anders getroffen werden. Der transparente Bürger ist eine ganz andere Sache. Ich persönlich zum Beispiel finde Transparenz gegenüber der Polizei nicht immer von Vorteil. Das hängt also wirklich immer ganz davon ab.
Christopher Lauer?
Das ist ja so eine Sache, die wir jetzt auch in der Fraktion erleben, im Abgeordnetenhaus. Das ist auch eine Diskussion in der Piratenpartei. Transparenz wird oft hochgehalten und gesagt, ja, wir müssen das alles transparent machen. Und wir merken jetzt so im Praxistest, dass man sich so die Frage stellt, okay, was muss eigentlich transparent gemacht werden? Also ich denke, man muss tatsächlich nochmal an vielen Stellen definieren, was wird da in welchem Interesse für wen transparent gemacht. Und dann muss man sich auch die Frage stellen, und das merke ich immer, wie wenn wir einen fünfstündigen Stream unserer Fraktionssitzung zum Beispiel online stellen, ist das schon jetzt Transparenz? Also, weil dann packe ich irgendwo in die Stunde 4:45, packe ich dann irgendwie einen wichtigen Beschluss rein, weil ich irgendwie weiß, da hört keiner vielleicht mehr zu. Ist das Transparenz? Und also bei uns findet gerade nochmal ein sehr großer Denkprozess statt und das finde ich aber gut, weil ich glaube, wir nähern uns dann irgendwie etwas an, was am Ende gut ist.
Ja, warum, also ja. Dazu vielleicht gleich was gesagt. Also ich habe mir auch vorher überlegt, ist das jetzt Transparenz, wenn die Piratenpartei einen Stream reinstellt? Mhm. Höre ich das? Nein, ich höre es nicht. Aber ich finde es trotzdem gut, weil es für mich bedeutet, wenn ich es brauche, kann ich es mir anhören.
Genau.
Wenn ich es brauche, weiß ich, dass es da ist und ich muss nicht immer aufpassen, dass irgendwas passiert, sondern in einer transparenten Gesellschaft weiß ich, die Informationen, die relevant sind, kann ich finden. Sei es ein Stream der Piratenpartei, sei es ein Beschluss des Gemeinderates XY. Ja.
Ist das nicht eine relativ journalistische Perspektive sogar? Also du hast die Möglichkeit, die Informationen zu erreichen, die du brauchst. Das ist natürlich super und für journalistische Arbeit auch wichtig. Und meine erste Reaktion, als ich so das erste Mal in eine von diesen gestreamten Piratensitzungen reingehört habe, wo ich dachte, Moment, das Ziel war doch, Politikverdrossenheit abzubauen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das auf diese Art und Weise gelingt, denn das war, glaube ich, eine von diesen Verhandlungen aus Friedrichshain-Kreuzberg, wo es um den Stadt Stadtrat ging, wo ich dachte, um Gottes Willen, das war so furchtbar, sich anzuhören. Ja. Da würde ich also als Normalmensch, der versucht, sich der Politik anzunähern, ja, schreiend wegrennen.
Ich bin auch fest davon überzeugt, wenn man die Plenarsitzung, also wenn man wirklich auf allen Fernsehsendern zum Beispiel die Plenarsitzung des Berliner Abgeordnetenhauses in voller Länge zeigen würde, ohne dass man die Möglichkeit hat, was anderes zu schauen, hätten wir in 4 Monaten in Deutschland eine Revolution. Aber der Punkt ist ein ganz anderer. Also ich glaube, es geht einmal darum, Politik auch ein bisschen an der Stelle zu entzaubern. Wir kochen auch nur mit Wasser, wir sind auch nur Menschen und es ist ganz banal zu der Frage, wie wertet man das aus? Und das ist nämlich tatsächlich jetzt eine sehr journalistische Perspektive. Ich glaube, der Idealfall wäre, wenn also viele Parteien, viele Fraktionen ein solches Maß an Transparenz irgendwie versuchen herzustellen, dass es dann wieder Leute gibt, wie zum Beispiel jetzt so Plattformen wie Abgeordnetenwatch oder andere, die dann sagen, okay, wir bereiten die Ergebnisse, die hier geliefert werden, in irgendeiner Form auf und bieten dadurch nochmal einen Mehrwert. Also ich weiß auch nicht, ob jeder das kann, sich da diese ganzen Sachen reinzupfeifen.
Das finde ich auch einen total wichtigen Punkt zu der Transparenz dazu. Also sowohl, was meinetwegen Abgeordnetenhaussitzungen angeht, und ich finde auch richtig, dass die öffentlich verfügbar sind und wer möchte, sich die anhören kann. Aber nehmen wir mal an Massen von Verwaltungsdaten. Ist das transparent nur, weil sie zur Verfügung stehen oder gehört zu der Transparenz? Das heißt, Transparenz im Wortsinn nicht dazu, dass jemand mir interpretiert, was das bedeutet.
Das würde ich tatsächlich, da würde ich ein bisschen widersprechen. Ja. Transparenz als solche ist ja jetzt erstmal auch einfach vom Prinzip her ein Zwischenschritt. Transparenz als solche ist weder gut noch böse. Transparenz ist hoffentlich einfach nur da an vielen Stellen. Insbesondere dann, wenn es um öffentliche Institutionen geht, die wir aus öffentlichen Geldern ja auch bezahlen und betreiben. Bei denen finde ich das eine Selbstverständlichkeit eigentlich, dass diese ihre Vorgänge transparent machen mit ganz wenigen Einschränkungen. Speziell dann, wenn es natürlich um private, sozusagen personenbezogene Daten und Ähnliches geht, dann gibt es dort auch wieder Einschränkungen. Aber grundsätzlich ist diese Transparenz hier erstmal das zur Verfügung stellen dessen, was passiert. Und zum Beispiel eben Sitzungen von Parlamenten, Verwaltungsräten und Ähnlichem, so ob das jetzt eine Bezirksverordnetenversammlung in Berlin ist, ein Gemeinderat irgendwo in Baden-Württemberg oder Ähnlichem, die sind ja erstmal alle öffentlich, mit ganz wenigen Ausnahmen. Manchmal wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen, aber eigentlich sind die öffentlich. Das heißt, theoretisch könnte ich als Bürger einfach hingehen.
Sowieso hingehen, ja.
Ich könnte einfach hingehen und mir das dann anhören. Das wird im Zweifel genauso ermüdend und vielleicht auch frustrierend sein, wie es Christoph Lauer eben beschrieben hat, aber tatsächlich ist es ja so, dass Politik nun mal einfach so ist an vielen Stellen. Sie ist einfach so und das dann darzustellen und das dann als Ressource zur Verfügung zu stellen, dass wenn zum Beispiel etwas schief geht, ich es dann auch im Nachhinein nochmal nachprüfen kann, wie ist das eigentlich gelaufen, wie ist das zustande gekommen, welche Meinungsbildung hat dort stattgefunden und wer hat dort eigentlich dann in dem Fall, wenn etwas schiefgelaufen ist, versagt. Mhm. Das finde ich tatsächlich schon ziemlich wertvoll und das bietet erstmal eine Chance dazu. Dann ist aber die Frage, wo wollen wir damit eigentlich hin? Was nützt uns das? Und vor allem gibt es dadurch auch die Form, also über die Transparenz als solche hinaus auch noch die Möglichkeit, dass durch diese neuen Formen von Transparenz, die jetzt möglich geworden sind, dass man dadurch auch die Partizipation stärkt. Und das halte ich eigentlich für die sehr viel größere Herausforderung.
Christopher schüttelt den Kopf.
Ja, also es gibt zwei Aspekte. Ich glaube, es gibt einmal diesen Aspekt bei der Transparenz, was tatsächlich die Daten angeht. Da muss ich zum Beispiel sagen, das Abgeordnetenhaus von Berlin hat ein parlamentarisches Dokumentationssystem. Das ist der totale Wahnsinn. Da kann ich wirklich alles nachlesen. Frage ich mich auch, warum keine der anderen Parteien im Wahlkampf gesagt hat, hier Piraten, ihr wollt irgendwie Transparenz, da habt ihr eure Transparenz. Das müsste man einfach nur anders aufbearbeiten. Der zweite Teil, und den finde ich viel interessanter und darüber mache ich mir in den letzten Wochen viele Gedanken, ist, wir institutionalisieren mit Transparenz oder diesem Transparenzgedanken, diesem wir zeichnen alles auf Gedanken, institutionalisieren wir Misstrauen in, ich sag mal, den Politiker. Und zwar in einem möglichst technischen Verfahren. Und ich...
Was meinst du damit?
Naja, Moment. Ich erkläre das gleich. Also wir, es ist die... Also wie gesagt, ich bin da auch noch... Das ist noch ein Gedanke, der noch nicht ganz fertig ist. Aber der Punkt ist, ich zeichne das alles auf. Ja? Und ich setze mich nicht mit dem mit der Frage auseinander, welche Qualitäten müsste eigentlich jemand haben, den ich als Volksvertreter in ein Parlament wähle? Welche Qualitäten müsste der haben? Ja? Wie müsste der in gewissen Situationen reagieren? Ja? Sondern ich setze mich nur damit auseinander mit der Frage, was können wir technisch tun, um gewisse Abläufe später öffentlich zu machen? Und was ich natürlich immer habe, und mit der Frage setze ich mich dann auch nicht auseinander, was sind soziale Ausweichbewegungen? Ja? Also wenn ich ein System aufbaue und sage, ich streame Sitzungen, ich mache alles öffentlich, dann gibt es immer soziale Ausweichbewegungen. Das heißt, es ist ein System, und wenn ich dann tatsächlich irgendwie Schindluder treiben will, habe ich noch immer die Möglichkeit, es irgendwo zu treiben, weil es irgendwo...
Und das gibt es bei den Piraten auch schon? Also das ist schon...
Weiß ich nicht, das ist eine gute Frage. Ich finde es zum Beispiel interessant, wir machen eine Fraktionssitzung, die wird gestreamt, da wird irgendwie viel über Transparenz und mir wurde ja dann vorgeworfen, weil ich zusammen mit Andreas für den Fraktionsvorsitz kandidiert hatte, das wäre nicht transparent angekündigt worden und ob wir dann bei der CDU sein, und danach sind wir zum Italiener gegangen. Danach sind wir alle zum Italiener gegangen und haben da alle noch miteinander geredet. Ja. Ne? Da haben wir nicht das ausbaldowert, aber ich finde, das ist natürlich, das muss man dann auch ehrlich dazu sagen. Ne? Und was ich jetzt, also das heißt jetzt nicht, dass ich dagegen bin, das alles zu streamen. Man soll das streamen, man soll so viel öffentlich machen von diesen Entscheidungsprozessen, wie wirklich geht. Ja, man muss immer die Frage stellen, nicht warum soll das jetzt öffentlich werden, sondern warum soll das geheim sein? Ja, aber diesen menschlichen Faktor, über den muss meiner Meinung nach bei diesem ganzen Thema Transparenz auch viel stärker diskutiert werden, und man weicht dieser Diskussion aus.
Anne. Ich finde den menschlichen Faktor auch eine interessante Sache. Jetzt für mich gerade nicht die zentrale Frage. Ich finde es schon interessant zu sehen, wie schnell das geht, dass Piraten, wann war die Wahl? Ende September, jetzt schon über ihre Ausweichmanöver auch öffentlich berichten, finde ich gut, aber dass es sie gibt, finde ich bedenklich. Ja, klar, aber deswegen muss ich das ja nicht mögen. Interessanter finde ich dabei aber trotzdem den Aspekt, nochmal den Bogen zu ziehen zu dem, was Falk vorher gesagt hat. Also Transparenz wäre, wenn alles zur Verfügung steht. Transparent ist, wenn alle Sitzungen gestreamt werden. Und da gibt es dann aber den kleinen Unterschied zwischen der Transparenz und ist das dann transparent? Ja. Und ich würde sagen, das ist es für mich nicht. Ihr macht Ausweichbewegungen und überlegt euch, wie ihr wichtige Beschlüsse in stundenlangen Sitzungen verbergt, damit es niemand mitkriegt, oder trefft sie beim Italiener.
Das habe ich da jetzt reininterpretiert. So der Transparenz halber, welcher Partei stehst du nah? So?
Ich stehe keiner Partei nah.
Okay.
Ich stehe einer Partei nah.
Welcher Partei?
Das sage ich dir jetzt an dieser Stelle nicht. Das
aus Transparenz.
Aber ich finde das ganz interessant, wie wir jetzt gleich in parteipolitisches Hickhack abzugleiten drohen, wenn ich anfange, mich darüber zu unterhalten, was ich da an dem Phänomen an sich erstmal interessant finde.
Und
ich vermute ja, dass das andere Parteien, wenn sie soweit wären, dass sie ihre Sitzung vollständig streamen würden, genauso machen würden. Insofern würde ich jetzt gar nicht sagen, das ist piratenspezifisch. Also da bist du jetzt vielleicht ein bisschen überempfindlich. Was ich sagen wollte ist, die Transparenz als solche, das zur Verfügung stellen von großen Datenmengen, ist vielleicht das Äquivalent von Transparenz, aber das macht es für mich als Bürgerin, als Mensch, als politische Aktivistin nicht transparenter. Das macht es für mich nicht einfacher zu handhaben. Und das Entscheidende ist, wie wird das so aufbereitet, wie wird das so transportiert, wie werden zum Beispiel auch die von dir vorhin, Falk, zitierten Massen von Verwaltungsdaten so aufbereitet, dass Menschen damit umgehen können. Und zwar normale Menschen und nicht die, die schon einen großen Apparat zur Verfügung haben, um damit dann vielleicht für ihre Interessen Auswertungen betreiben zu können.
Aber das ist ja auch dann, würde ich mal sagen, der zweite Schritt, um diese Idee voranzubringen, dass eben nicht nur ein paar ausgewählte Journalisten und gesellschaftliche Eliten an Zugang zu Daten haben, sondern eine möglichst große Menge an Menschen, müssen halt die Daten zur Verfügung gestellt werden erstmal. Das ist natürlich dann möglichst zugänglich und für alle verständlich und sein soll und maschinenlesbar, das ist klar. Ich würde gerne aber nochmal zwei, drei Aspekte anreißen, warum das überhaupt erstrebenswert ist. Also das eine ist sicherlich eine informiertere Gesellschaft, die mehr Informationen hat, um informierte Entscheidungen zu treffen. Ich fand noch einen Artikel ganz interessant von Pavel Mayer, auch Abgeordneter im Piratenhaus, hätte ich jetzt fast gesagt, im Abgeordnetenhaus für die Piraten, in dem er Transparenz auch als Frage der sozialen Gerechtigkeit beschrieben hat. Falk Nick, kannst du das nachvollziehen? Leuchtet das ein?
Ja, natürlich leuchtet das ein. Also zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Denn soziale Gerechtigkeit ist ja etwas, was du dadurch herstellst, dass alle erstmal grundsätzlich die gleiche Chance haben. Und da ist einfach mal die Schwierigkeit, dass bestimmte Gruppierungen, bestimmte Menschen mit viel Geld und Zeit schlicht und einfach mehr Möglichkeit haben, im Zweifel auch an Informationen zu kommen und sich die Zeit dafür zu nehmen. Nun ist eben so etwas wie das Livestreamen, das zur Verfügung stellen von Dokumenten etc. pp., das sind alles Dinge, die machen es einfacher, daran zu kommen. Das heißt, du brauchst weniger Apparat. Trotzdem brauchst du immer noch viel Zeit und auch eine Menge Fachwissen. Und insofern würde ich sagen, da ist dann doch immer noch ein wenig die Grenze dessen da. Und da wird es auch weiterhin eine große Unterscheidung geben. Trotzdem, es ist auf die Art und Weise sicherlich einfacher, als das früher war. Und damit vielleicht auch tatsächlich gerechter.
Also da wir uns relativ einig, glaube ich, sind, dass wir möglichst viele Daten veröffentlichen wollen, möglichst viele Sachen zugänglich machen wollen, stellt sich doch relativ schnell die Frage.
Wir reden aber gerade vom öffentlichen Bereich, ne?
Wir reden jetzt vom öffentlichen Bereich, genau. Und wenn man dann sich mal Gedanken macht, wo ist eigentlich die Grenze, wenn wir jetzt darüber reden, okay, es ist erstrebenswert, dass beispielsweise öffentliche Institutionen wie Parteien möglichst viele Sachen öffentlich machen. Es ist erstrebenswert, dass also öffentliche Institutionen wie Parlamente Sachen öffentlich und zugänglich machen. Das gilt auch für Behörden. Sicherlich gilt es für staatlich erhobene Daten wie Katasterdaten etc. Ich glaube, da besteht wenig Streit darüber, dass das erstrebenswert ist. Es ist mit praktischen Problemen verbunden. Aber beispielsweise, wie sieht das aus mit privaten Daten? Wie sieht Transparenz aus für diesen Bereich personenbezogener Daten?
Ich finde zum Beispiel aber immer relativ. Auch bei den öffentlichen oder jetzt nicht privaten Daten, Beispiel, was mir gerade einfiel, wo ich denke, das ist aber dann gleich schon wieder Halke, Gesundheitsdaten. Sind Gesundheitsdaten private Daten oder sind sie nicht privat? Also das sozusagen Daten der Krankenkassen meinetwegen. Da kommen wir sogar, da gibt es vielleicht eine Definition für, das weiß ich jetzt nicht, aber ich dachte mir, gut, wenn jetzt zum Beispiel ein Pharmakonzern Zugriff hat auf Krankheitsdaten und darüber sich angucken kann, wo ist jetzt der Bedarf an bestimmten Medikamenten besonders hoch, wäre der schöne Schluss, wenn die hergestellt werden und in unserer kapitalistischen Welt womöglich aber das Ergebnis, dass die dann besonders teuer werden. Also das gibt es ja zum Teil auch schon so.
Das wird ja heute schon letzten Endes dadurch gemacht, durch klassische Auswertung der Orderungen. Also dadurch, welche Ordern eingegangen sind, kannst du natürlich auswerten, wo am meisten davon verbraucht und bestellt wurde.
Ich wollte jetzt auch gar nicht so sehr das konkrete Beispiel, sondern sozusagen repräsentativ für ein Phänomen, wo ich denke, da sehe ich aber ein Problem und da hilft die reine Transparenz für eine gerechtere Gesellschaft jetzt nicht unbedingt weiter.
Aber welche Ideen gibt es da, Falk?
Also ich muss da leider nochmal einen ganz kurzen Twist machen an der Stelle, weil für mich ist es ein bisschen, also Anna hat es gerade angesprochen, es gibt Fälle, in denen kann man sich sehr, sehr gut vorstellen, dass Daten auch aus öffentlicher Hand sozusagen nicht zwangsläufig öffentlich sein müssen. Das ist natürlich der komplette Bereich von polizeilicher und justizieller Arbeit. Das ist ein Bereich, das sind staatlich erhobene Daten zum Großteil, aber tut mir leid, ich möchte keine öffentlichen Strafregister haben, wie sie teilweise in anderen Ländern gängig sind und ähnliches. Ich finde, das ist etwas, was wir nicht benötigen und was auch einfach nicht in Ordnung wäre.
Weil personenbezogene Daten.
Das sind extrem personenbezogene Daten. Wenn wir jetzt sowas angucken, es gab ja gerade in Schleswig-Holstein den Fall, dass, was war das, von 2000 psychisch erkrankten Menschen,
3000,
waren Daten frei zugänglich im Netz. Da muss ich natürlich sagen, das ist eine Transparenz, die ich mir nicht wünsche. Und,
aber das hat ja auch nichts mit Transparenz zu tun, oder? Also ich bin jetzt gerade so ein bisschen...
viel mit Transparenz zu tun. Wir reden gerade von Daten, die bei öffentlichen Stellen liegen und die transparent zu machen. Geht es da an der Stelle darum, da eine Grenze zu finden. Auch wenn du jetzt mal Ja und Nee sagst, es geht darum, dort eine Grenze zu definieren und zu finden und zu sagen, welche Daten wollen wir der Allgemeinheit davon zur Verfügung stellen und quasi transparent machen, öffentlich machen und welche davon möchten wir Also welche möchten wir an der Stelle nicht öffentlich haben? Und ich finde schon, dass es dort wirklich viele Grenzen gibt. Und ich weiß auch, dass ihr bei den Piraten darüber auch ziemlich unterschiedlicher Meinung seid, darüber, was eigentlich transparent sein sollte und was nicht transparent sein sollte. Aber das ist tatsächlich auch eine Diskussion. Ehrlich gesagt, da stehen wir ganz am Anfang als Gesamtgesellschaft, uns da auch wirklich zu entscheiden, was wir eigentlich haben wollen und was wir da nicht haben wollen. Es gibt Daten, die sind unkritisch. Das ist sowas wie Gewässerqualitäten. Die Berliner Gewässerqualitäten werden von einem landeseigenen Betrieb erhoben und die könnte man natürlich veröffentlichen.
Weil sie nicht personenbezogen sind.
Also sie sind nicht personenbezogen.
Das ist ja die kritische Grenze.
Aber in dem Moment, wo ich die Badeunfallstatistik habe, wo vielleicht auch noch Namen hinten dran hängen, dann wird es schon wieder anders.
Ja, klar, Christopher von den Piraten, so jetzt bist du dran.
Ich verstehe gerade nicht so richtig das Problem. Also wenn wir jetzt über private Daten wie so Krankheitsgeschichten und alles Mögliche sprechen, dann ist doch klar, dass da kein Personenbezug da sein darf.
Oder darüber streiten. Nicht, denn das ist schon relativ evident, dass auch mit einer großen Menge von Datensätzen, mit wenig Aufwand nachvollziehbar ist, zu wem sie gehören.
Gut, dann haben wir irgendwie hier die Diskussion. Aber ich verstehe nicht ganz, wie wir jetzt gerade diesen Sprung, ich bin auch gerade ein bisschen irritiert, wie wir den Sprung von der Transparenz in der Politik und den Dings und dann jetzt auf einmal zu den, den Badegewässern.
Genau, weil ich habe das Gefühl, es gibt verschiedene gesellschaftliche Sphären, für die Transparenz eingefordert wird. Das sind einmal politische Institutionen, wie Parteien, Behörden etc. Ja. Dann gibt es, denke ich, einen großen Konsens, dass da sehr viel Sinn macht, mehr Daten öffentlich zur Verfügung zu stellen, als das heute der Fall ist. Und es gibt andere Bereiche, beispielsweise die personenbezogenen Bereiche von uns, wo wir als Bürger betroffen sind, wo auch verschiedene Leute mehr Transparenz einfordern. Und ich frage mich, wie ist das in diesem Bereich zu regeln? Und es scheint so zu sein, dass die Grenze immer dort, sagen wir mal, gezogen werden soll, wo eben personenbezogene Daten veröffentlicht werden, sei es von Seiten des Staates oder sei es von Seiten der Privatleute. Und wenn ich Anne richtig verstehe, ist das Argument, ja, diese Grenze sollte gezogen werden. Sie ist nur nicht immer so einfach zu ziehen, weil auch in Daten, in denen nicht Vorname, Nachname, Geburtsdatum drin vorkommt, sehr wohl, und es ist wissenschaftlich erwiesen, durch Kombination mit anderen Daten, durch verschiedene technische Algorithmen, Mechanismen, eben doch Klarnamen und eindeutige Personen identifiziert werden können. Ja. Und wenn sich die Gesellschaft denn einig ist, die Grenze soll dort sein, wo personenbezogene Daten betroffen sind, dann frage ich mich, wie ist der Stand der Diskussion, um das sicherzustellen? Geht das überhaupt?
Und ich finde sozusagen, um hier nochmal jetzt so ein kleines bisschen Harmonie über den Tisch zu schütten, weil ich weiß nicht genau, ob der Widerspruch zwischen uns so groß ist.
Nee, es gibt da keinen Widerspruch. Ich habe es tatsächlich nicht verstanden.
Ich finde interessant, also ich fände schon mal einen Schritt vorwärts, qualifizierte, gute Fragen in dem Bereich zu stellen. Ich glaube, Antworten, ich weiß nicht, ob sie jemand hat, aber ich glaube, die gibt es in der Form einfach nicht. Das ist gerade ein weit offenes Feld, wo ich mir viel Forschung drin wünschen würde, um mal überhaupt so ein bisschen in eine Richtung zu gehen damit, weil das für mich erstmal Fragen sind.
Und was wären denn so Fragen, die du dir stellst, also qualifizierte Fragen?
Genau, zum Beispiel das Beispiel von eben gerade. Ja. Natürlich finde ich prinzipiell Transparenz sinnvoll, wo sie hilft, bestimmte Strukturen zu durchschauen, wo sie hilft, soziale Gerechtigkeit herzustellen, die ich in unserer verhältnismäßig ungleichen Gesellschaft so noch als Defizit betrachte. Und wie das aber praktisch umgesetzt werden kann, zum Beispiel bei Krankheitsdaten, ohne dass da jemandes Privatsphäre verletzt wird, ist mir momentan völlig rätselhaft.
Aber völlig offen. Jetzt gibt es ja auch, gerade im Rahmen dieser WikiLeaks-Diskussion ist das ja hochgekommen, die Behauptung, auch Staaten bräuchten Geheimnisse.
Mhm. Nee. Ja, da kann man sicherlich lange drüber diskutieren. Es gibt Dinge, bei denen ich das durchaus nachvollziehen kann, dass Staaten Geheimnisse brauchen können.
V-Leute aufdecken.
Ganz ehrlich, das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich das durchaus das Argument nachvollziehen kann. Ich habe es für mich selber nie abschließend bewertet, aber ich kann es nachvollziehen, dass man dieses Argument erstmal bringt und sagt, in dem Moment, wo ich eine geheimdienstliche Tätigkeit in irgendeiner Form durchführe, ist diese per se noch nicht vollkommen öffentlich. Das finde ich per se.
Und da ist Geheimhaltung auch gerechtfertigt.
Da finde ich, gibt es gute Argumente dafür. Es gibt auch gute Argumente dagegen, gar keine Frage. Aber ich finde, es gibt auch gute Argumente dafür, weil ansonsten, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt sofort auf die Website vom BND schreiben würde, wo welcher BND-Mann gerade herumläuft und also Entschuldigung, dann kann ich den auch einfach abschaffen. Den brauche ich dann an der Stelle nicht mehr.
Christopher Lauer. Wieder vom Hölzchen auf Stöckchen. Ich finde, also Pavel hat das in seinem Artikel auch ganz gut beschrieben. Also die das Problem mit staatlichen Geheimnissen oder staatliche Geheimnisse sind eigentlich immer ein Anzeichen dafür, dass irgendein Prozess nicht ordentlich funktioniert. Dass man der Meinung ist, man müsste zum Beispiel eine Skandalisierung irgendwie vermeiden und dann sagt man, wir halten das besser mal erst geheim. Das Problem ist, je länger man irgendeinen Prozess geheim hält, desto größer ist am Ende dann, sag ich mal, das Schadenspotenzial. Nochmal zu dieser WikiLeaks-Geschichte, die würde ich gerne nochmal, eine Sache, die in der Diskussion meiner Meinung nach nie betont worden ist diese Tatsache, dass da wahnsinnig absurd viele Leute auf diese Cables Zugriff hatten. Also 800.000 bis 3 Millionen, irgendwie so Zahlen habe ich gehört. Vor dem Hintergrund muss man mal ganz klar sagen, dass es auf der Welt wahrscheinlich irgendwie keinen Dienst gab, also Geheimdienst eines anderen Landes, der diese Dinger nicht hatte. Ja, das war für die quasi schon kalter Kaffee. Vor dem Hintergrund ist es einfach total interessant, dass dann in der Öffentlichkeit so eine Diskussion auf einmal geführt wurde und gesagt wurde, ja, jetzt werden da Menschen gefährdet und das ist jetzt alles ganz schlimm, dass da staatliche Geheimnisse verraten werden oder so, weil an den Stellen, wo diese Informationen tatsächlich auch Schaden entfalten können, waren sie schon längst irgendwie da.
Gut, aber ich denke, das ist eine Vermutung. Also das ist einfach nur eine Vermutung von dir. Und ganz ehrlich, also wenn ich mir angucke, solche Cables wie das der US-Botschafterin aus Islamabad nach Hause zum Thema Afghanistan, Pakistan, Indien, eins der spannendsten Cables überhaupt. Wenn man sich das anschaut, da bin ich mir recht sicher, dass das eben nicht überall die Runde gemacht hatte eigentlich. Das ist allerdings tatsächlich auch aus der höchsten Klassifikationsstufe. Da hatten tatsächlich dann relativ wenige, immer noch relativ viele Menschen, aber doch relativ wenige Menschen drauf Zugriff.
Ja,
ansonsten hätte das nämlich tatsächlich vorher noch deutlich mehr
argumentativ Stufen. Finde ich das jetzt interessant. Machen wir mal weiter. Sonst werde ich hier noch tatsächlich
es ist offensichtlich Samstagmorgen.
Es gibt ja verschiedene Sphären, so in denen für die Transparenz gefragt ist. Bei den persönlichen Daten sind wir uns einig, da ist es erstrebt, das geheim zu halten. Die Grenzziehung ist schwierig. Bei den öffentlichen Daten gibt es offensichtlich, du sagst, bei Geheimdiensten sehr wohl das Recht, geheim zu halten. Bei den Depeschen wurde es gefordert, sie waren nicht wirklich geheim. Von großen Opfern ist jetzt bisher nichts bekannt geworden. Vielleicht war das in dem Fall durchaus, sagen wir mal, legitim, sie zu veröffentlichen. Anne, was sind für dich legitime Geheimnisse eines Staates? Gibt es die?
Ich weiß es nicht, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde, dazu braucht man einiges an Fachwissen, was ich mir nicht anmaßen würde. Ich kann das nicht beurteilen. Und dann gibt es ja immer noch auch einen relevanten Unterschied zwischen einer Idee, wie es sein sollte, also so etwas utopisch, wie stelle ich mir einen transparenten Staat vor, idealerweise. Der hat dann, würde ich sagen, relativ wenig Geheimnisse, und der realen Welt, mit der wir gerade zu tun haben, die ganz anders aussieht, wo ich froh und glücklich bin, dass ich die Verantwortung dafür nicht trage, entscheiden zu müssen, wen ich da jetzt wem im Zweifelsfall ausliefere, wenn ich diese oder jene Entscheidung treffe. Das finde ich wirklich sehr schwer.
Also was ich zum Beispiel nachvollziehen kann, ist ganz banal, wenn jetzt zum Beispiel jemand wie Angela Merkel einen Terminkalender hat, der jetzt nicht unbedingt jedem Menschen bekannt ist, ja, wo man also weiß, solche Menschen stehen. Also es gibt im Zweifelsfall immer einen Bekloppten, der sich da draufschmeißen möchte. Da würde ich sagen, okay, das kann ich noch irgendwie nachvollziehen. Aber die Linie zu ziehen, ich weiß es.
Machst du deinen Kalender eigentlich öffentlich?
Ja, mein Kalender ist öffentlich im Internet auf christopherlauer.de. Ich bin aber wahrscheinlich auch nicht so ein Ziel jetzt wie Angela Merkel.
Es gibt doch Hörens Eismann, es sind irgendwie in den aktuellen politischen Auseinandersetzungen um Rechtsextremisten gerade wieder Listen mit Namen veröffentlicht worden, wo auch der meines Freundes mit draufsteht, wo ich sagen würde, mein Kalender, unsere Familie überhaupt nicht.
Ja, genau, aber das ist ja wieder auch ein Punkt. Also du bist ja auch Mensch, ich würde sagen, ich bin jetzt Abgeordneter. Ich kann gewisse Termine, wo ich irgendwie hingehe, klar, irgendwie ins Internet
stellen. Man muss ja auch nicht alles dann, aber ein Kalender, der öffentlich ist, heißt ja nicht, dass da die privatesten Termine alle
drinstehen. Ja, genau.
Man kann ja einen Arbeitskalender mit Arbeitsterminen, kann man durchaus verpflichtend öffentlich machen, was nicht heißen muss, dass da jedes private Rendezvous drinstehen
muss.
Also
es gibt ja auch tatsächlich, also auch ganz klassisch, es gibt Abgeordnete zum Beispiel, die dokumentieren, nicht im Vorhinein unbedingt, aber zumindest im Nachhinein dokumentieren die, mit wem sie sich getroffen haben und zu welchem Thema zum Beispiel. Das ist Ulrich Kälber zum Beispiel, ein SPD-Abgeordneter aus Bonn, der auch seine Steuererklärung komplett ins Netz stellt, seit vielen Jahren schon. Der veröffentlicht einfach, mit wem er sich getroffen hat, mit welchem Lobbyisten und zu welchem Thema. Er macht keine Notizen des Gespräches öffentlich, aber sozusagen, das ist ja auch schon mal zumindest ein Ansatz. Und genau sowas könnte ich mir tatsächlich, ehrlich gesagt, auch bei der Bundeskanzlerin mit wenigen Ausnahmen vorstellen, dass man so etwas grundsätzlich macht. Denn spätestens Ackermanns Geburtstag, ganz ehrlich, den hätte ich schon ganz gerne.
Ja, jetzt haben wir ja gesehen. Den Regierungssprecher bei Twitter, den man sowas immer fragen kann. Also da ist ja sicherlich auch sinnvoll, diese genaue Unterscheidung zu treffen. Öffentliche Daten, öffentliche Termine versus private, weil mit wem Angela Merkel ihre Weihnachtsgans schlachtet.
Das interessiert mich auch, nicht die Bohne.
Ein anderer Aspekt, der in dieser ganzen Diskussion immer noch, finde ich, viel zu kurz kommt, ist diese Transparenzanforderungen an die Wirtschaft. Also die nehmen große Konzerne, übernehmen ja quasi zum Teil politische Funktionen, wachsender Einfluss. Was ist da zu fordern?
Also es gibt ja viele Stellen, an denen man da ansetzen kann. Also Wirtschaft funktioniert ja auf vielen verschiedenen Ebenen und entsprechend könntest du auf vielen verschiedenen Ebenen auch eine Transparenzanforderung haben. Es gibt ein Beispiel, wo sich auch viele Wirtschaftsunternehmen, logischerweise mal wieder nicht alle, aber doch recht viele, inzwischen Transparenz auch ein wenig mehr verpflichtet fühlen, dass dieser ganze Bereich der sogenannten Corporate Social Responsibility, also dieser Bereich, wir sind ein gutes Unternehmen, wir tun Gutes, wir fertigen nach ethischen Standards etc. pp., wo dann auch Transparenzkriterien mit enthalten sind. Das heißt, wenn beispielsweise man sich ein T-Shirt kauft, dann muss dort nachgewiesen werden und das auch öffentlich nachvollziehbar, woher das kam, wo das gefertigt wurde, dass das nach ethischen Kriterien stattgefunden hat. Also da gibt es entsprechende gute Standards, es gibt auch schlechte Standards, die dann die Transparenz wieder ausklammern und nur sagen, man macht das halt. Das ist ein Beispiel dafür, wo es tatsächlich solche Sachen gibt. Dann gibt es natürlich Bereiche, wo Unternehmen schlicht und einfach auf Unmengen an Daten sitzen. Das sind dann solche Geschichten, wo häufig dann auch im Auftrag des Staates oder im Auftrag anderer Daten gehortet werden, wo man natürlich auch drüber nachdenken kann, ob das nicht Daten sind, die vielleicht aufgrund der Struktur des Unternehmens als quasi Monopolist, als natürlicher Monopolist oder ähnliches, dass sie eigentlich auch der Allgemeinheit gehören. Und dann kommt man auch ganz schnell wieder an diesen Punkt, den man eigentlich auch schon in dieser Staatstransparenzdiskussion hat, nämlich wo willst du da die Grenzen ziehen? Und natürlich, also viele Unternehmen stellen sich natürlich schlicht und einfach auf den Standpunkt, wir machen nicht transparent, was passiert, weil das ist unser Geschäftsmodell, das ist unser Geschäftsgeheimnis.
Jetzt muss man dafür, also es gab ja zum Beispiel auch, oder es gibt dieses Informationsfreiheitsgesetz, was ja nicht so richtig funktioniert, weil man eben viel anfragen muss und der Aufwand sehr groß ist und man immer noch irgendwie um Erlaubnis bitten muss, da was zu bekommen. Muss man sowas gesetzlich durchsetzen?
Also ich denke schon, dass man da gesetzlich erstmal das Ganze forcieren muss, denn das Informationsfreiheitsgesetz, was sich in erster Linie gegen staatliche Stellen richtet, das ist natürlich eines, was erstmal so einen Kulturwandel grundsätzlich ein bisschen mit einläuten musste. Sagen wir es mal so, es gibt ein relativ berühmtes Beispiel für das IFG, das ist der Bereich, also das ist das, was wir als Smiley-Liste kennengelernt haben, das ist eine Liste, die Gesundheitsämter des Bezirks Pankow in Berlin angefertigt haben von Betrieben, die Lebensmittel verarbeiten und lagern, glaube ich auch, und wo dann einfach im Internet öffentlich gemacht wird, wer macht das gut, wer macht das schlecht, das heißt guter Smiley, schlechter Smiley, teilweise mit Fotos, was dann auch ziemlich hässlich und eklig aussehen kann, wenn das nun mal vergammelte Hähnchen sind, die in einem Restaurant liegen. Das wurde in relativ dämlicher Form, ehrlich gesagt, nämlich als PDF einfach nur online gestellt. Ein bisschen blöd, um das weiter zu verarbeiten. Aber eigentlich wäre das natürlich was total Schönes, wenn ich mir nicht nur im Internet schnell ein Restaurant aussuchen kann, sondern auch gleich weiß von wegen, die sind bei der Prüfung durchgefallen oder die haben die Prüfung bestanden. Also das fände ich zum Beispiel schon ganz angenehm. Dafür gibt es auch ein Vorbild. Das ist diese dänische Smiley-Liste, feinsmiley.dk. Die sind ganz, ganz fantastisch. Da hat man nämlich 180.000 entsprechende Einträge drin. Und da kann man natürlich schon mal was mit anfangen.
Also ich finde ja schon mal ein erster Schritt,
für
diese Transparenz in der Wirtschaft wäre, alles das transparent zu machen, wo Wirtschaft mit dem Staat interagiert. Also ja. Weil das ja zum Beispiel immer eine Schranke jetzt war für das Informationsfreiheitsgesetz. Da gab es dann meinetwegen Erhebungen des Gesundheitsamtes oder es wurden Verträge, Ausschreibungen gemacht und das wurde dann aufgrund des Informationsfreiheitsgesetzes nie veröffentlicht, immer mit dem Argument, da seien halt Wirtschaftsgeheimnisse oder Betriebsgeheimnisse des betroffenen Unternehmens betroffen und das war das Totschlagargument. Und ich finde, als erster Schritt in diese Richtung wäre zu sagen, sobald ein Unternehmen mit dem Staat irgendwas im Gange hat, muss es damit leben, dass diese Zahlen veröffentlicht
genau,
werden.
Genau das fordern wir in unserem Wahlprogramm. Und ich kann jetzt nur mal noch so einen Exkurs, Pavel und ich, wir waren mal bei der Berliner Verwaltung, weil wir uns überlegt hatten, ob wir so ein Transparenzgesetz, so wie es jetzt in Hamburg auch durch die Piraten und andere Organisationen angestoßen, als Volksbegehren, also als Bürgerbegehren in der Stadt Berlin einreichen. Und wir haben uns dann da, glaube ich, 1,5 Stunden mit der Verwaltung von Berlin unterhalten. Und also ich glaube, bei diesem Transparenzgesetz, wenn man sowas will, da müssen noch sehr, sehr dicke Bretter gebohrt werden, weil die dann in der Verwaltung immer vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen und sagen, na ja, also wenn ihr jetzt die Regelung macht, wenn ihr das veröffentlicht wollt, habt ihr bedacht, jene Bundesgesetze zu beachten und dann gibt es hier noch eine EU-Norm, nach der das unserer Meinung nach nicht geht. Ich bin schon davon überzeugt, dass es eigentlich geht, wenn man es möchte, ja, und dass die Stadt Berlin auch den Anspruch haben sollte und auch generell die Länder, der Bund, wenn wir Gelder ausgeben für Verträge, dann müssen die natürlich einsehbar sein und wenn da personenbezogene Daten drin sind, dann muss man die, weiß ich nicht, die kann man dann auch irgendwie schwärzen oder sonst irgendwas. Der Punkt ist tatsächlich, ich glaube, die Widerstände, also sowohl einmal in Politik und Verwaltung, sind da wahrscheinlich relativ groß. Also mit diesen Totschlagargumenten. Und ich stelle mir tatsächlich die Frage, inwieweit kommt dann, Anna hatte das vorhin gesagt, mit diesem Idealismus, ne? Also diese Utopie, die man hat, der Staat veröffentlicht alle Verträge sofort. Wie weit man sich dem nähern kann.
Gut, ich meine, dass es natürlich ein dickes Brett ist, was man da bohrt, das ist klar, aber es hilft ja schon mal.
Es gibt noch das etwas dünnere Brett davor der öffentlichen Unternehmen. Also das eine ist die Privatwirtschaft und da sehe ich ein, dass das ein ganz dickes Brett ist, wo es sich aber lohnen würde, mal anzusetzen. Ja. Jetzt so als piratische Fraktion finde ich ein lohnendes Geschäft und noch davor aber eben die öffentlichen Unternehmen, die es ja auch gibt, wo ich sagen würde, der Anspruch ist noch sehr viel gerechtfertigter zu fordern. Das sind sozusagen eigentlich unsere Unternehmen und dann haben wir auch ein Anrecht auf die Daten und könnten vielleicht den wahrscheinlich vor uns liegenden dicken Berliner Filz gleich mal von der Seite ganz wieder klar aufrollen. Da würde ich mir zum Beispiel Aktivitäten, ich weiß gar nicht genau, was ihr da jetzt vorhabt, aber mein Interesse an Transparenz durch die Piraten wäre sehr viel stärker in dem Bereich als darüber, welche von euren Sitzungen gespielt werden.
Ja, nee, das ist klar.
Hier gibt es noch eine Frage von PikiHH. Alles speichern, um es später bei Fragen zu überprüfen. Das hat was von Vorratsdatenspeicherung. Wo ist die Grenze zwischen Vorratsdatenspeicherung und Transparenz?
Also technisch betrachtet ist das natürlich eine Vorratsdatenspeicherung, weil ich Daten auf Vorrat speichere. Das hat nur nichts zu tun mit dem, was wir landläufig unter Vorratsdatenspeicherung verstehen. Denn die Vorratsdatenspeicherung als solche, als Diskussionspunkt, ist halt das, was im TKG stand, bis es vom Bundesverfassungsgericht für nichtig erklärt wurde. Das ist also, wie gesagt, technisch betrachtet klar, existiert so etwas, also wäre das eine Vorratsdatenspeicherung, aber halt nicht im Sinne des Wortes. Klar, wo ist die Grenze? Wo ist die Grenze? Was möchte ich speichern und über was? Möchte ich jetzt die Kommunikationsvorgänge zwischen den Abgeordneten mit abspeichern, ihnen eine Kamera um die Nase binden und sagen, immer wenn ihr im Abgeordnetenhaus unterwegs seid, habt ihr diesen Helm zu tragen, damit ich das hinterher auch alles noch nachvollziehen kann? Nee, das wäre vielleicht ein bisschen arg übertrieben. Ein Stückchen Vertrauen muss ich dann vielleicht doch auch noch in den klassischen Politiker an der Stelle haben, dass er wirklich auch das tut, was er dann hinterher sagt, getan zu haben.
Also mit meinem Vertrauen sieht es da relativ begrenzt aus, muss ich sagen. Aber ich finde, da gehört auch immer noch die zentrale Frage dazu. Klar, Daten speichern, alle Daten speichern, könnte man sagen, ist Vorratsdatenspeicherung. Aber das finde ich die falsche Perspektive. Die entscheidende Frage ist, wer speichert und warum und für wen. Und das ist bei Vorratsdaten was völlig anderes als bei öffentlichen Daten, weil das eine private, und das ist dann jetzt hier ja auch schon geantwortet worden, habe ich gesehen, das eine sind private Daten, die Vorratsdaten, und das andere ist, steht hier, semi-öffentliche Kommunikation. Also das sind einfach Äpfel und Birnen.
Ja. Und genau, und es geht darum, auch über die sozusagen Einwilligung da rein. Wenn jemand sich für die Piraten ins Abgeordnetenhaus wählen lässt, dann denke ich, ist es hinnehmbar, dass er damit leben muss, dass bestimmte Sachen von ihm veröffentlicht werden. Wenn jemand telefoniert, e-mailt und im Internet unterwegs ist und der Staat das aufzeichnet, denke ich, muss das nicht per se hingenommen.
Die sind per se schon
getroffen. Zum Zwecke der Strafverfolgung.
Zum Zwecke der Strafverfolgung. Aber also klar, ich meine, in dem Moment, wo du irgendwo ein Mandat übernimmst, dann hast du natürlich damit automatisch gewisse Verpflichtungen akzeptiert, die damit einhergehen. Gar keine Frage. Also es stellt sich auch keiner im Abgeordnetenhaus oder im Bundestag hin und sagt, ich erzähle Ihnen jetzt mal was unter drei und mache das vorne im Plenum, weil das wäre natürlich totaler Quatsch. Das
geht nicht. Was mich noch mal jetzt interessieren würde, also wir gehen davon aus, dieser Weg zu mehr Transparenz, denke ich, der ist vorgezeichnet, ist es nur die Frage, wie und wie schnell es geht und wo es passiert. Was diskutiert werden wird, ist diese Grenze zwischen privaten und öffentlichen Daten, wie das definiert wird in jedem Einzelfall, auf jedem Feld. Ich denke, es ist einigermaßen akzeptiert, dass das eine Linie ist, an der sich entscheidet, was veröffentlicht wird per Default und was nicht. Dass diese Definition schwierig ist und gerade am Anfang der Diskussion steht, das hat Anne gezeigt. Was ich mich aber frage ist, und da ist sozusagen, was müssen wir als Gesellschaft, die sozusagen diese Informationen entgegennehmen oder rezipieren erstmal, lernen, um damit umzugehen? Also ich denke da jetzt zum Beispiel an die Medien. Christopher Lauer, ihr habt eine Reise gemacht nach Island. Ja. Da gab es einen Spiegelartikel darüber, den du als, glaube ich, unfair empfunden hast. Und du hast in deinem Blog dann sowas geschrieben wie sinngemäß, also wenn jeder Mist hier skandalisiert wird, dann habe ich auch keine Lust mehr, so offen und transparent und mit Medien umzugehen. Was ich mich da gefragt habe, ist, müssen auch die Medien lernen, eben mit Fehlern, menschlichen Unwägbarkeiten einfach sie anzunehmen, sie zu verzeihen, sie nicht gleich aufzupicken und einen riesen Fass aufzumachen. Ja. Ist das so eine Sache, die Medien lernen müssen?
Ich fand die Berichterstattung da des Spiegels überhaupt nicht unfair. Ich fand sie nur bemerkenswert vor dem Hintergrund, dass wir dort tatsächlich eine Woche lang von einem Spiegelredakteur begleitet worden sind. Und wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt einem Medium erstmal unterstelle, wobei wir natürlich wissen, dass es nicht so ist, dass es objektiv versucht zu berichten. Ich habe ja geschrieben, man kann aus dem, was wir da in Island gemacht haben, so einen Artikel schreiben, man könnte aber auch was komplett anderes. Und was ich im Moment bei auch Politikern anderer Parteien miterlebe, wenn ich mit ihnen auch über solche Themen rede, ist einfach, und das muss man jetzt mal einfach glauben, es gibt tatsächlich ein Bedürfnis, offener zu sein. Also eben nicht die ganze Zeit.
Bei dir oder?
Nein. Es gibt auch bei Politikern anderer Parteien ein Bedürfnis dafür, nicht immer ständig sagen zu müssen, das ist unter drei als Erklärung. Unter drei ist der Slang für, ich sage Ihnen das jetzt als Hintergrund und
bitte zitieren Sie mich nie.
Ja. So. Und dann sagen Leute, okay, ich gebe einen Hintergrund für die parlamentarische Woche, was so passieren wird. Sag 5000 Mal unter drei, es sitzen irgendwie 10 Leute da oder 5 oder wer auch immer. Es gibt immer einen, der das dann doch verwendet. Und dann beschweren sich die Journalisten auf der anderen Seite wieder, dass sie selbst bei diesen Hintergrundgesprächen nur noch Sprachregelungen kriegen. Ich glaube, wenn es auch neben der ganzen Transparenz, die Piraten da im Abgeordnetenhaus schaffen können, eine Sache gibt, die unsere Aufgabe sein sollte, meiner Meinung nach dann tatsächlich, dass wir diesen Job des Politikers so ein bisschen entzaubern und zeigen, okay, das sind auch nur Menschen.
Ja, genau, aber das versucht ihr ja, aber was ich ja gerade sozusagen versuche herauszufinden ist, sind die Medien dazu in der Lage, damit umzugehen? Das ist ja sozusagen ein Geben und Nehmen. Ja.
Ich würde da vielleicht einen Unterschied zwischen Medien und Journalisten machen. Ja. Das eine sind die Medienunternehmen, die wollen verkaufen, die brauchen Boulevard, die freuen sich über jede Schlammschlacht und sind also gerade in diesem Bereich völlig in diesem traditionellen Huhu, er hat einen Fehler gemacht, da schreiben wir jetzt gleich drei Artikel, weil das dieses ganz traditionelle, Politiker müssen sich so und so benehmen, das und das dürfen sie tun, das und das dürfen sie nicht tun, also wirklich reflexhaft eigentlich ist, das verkauft sich gut. Und ich denke, dass viele von den Journalisten in der Lage sind zu erkennen, dass das eigentlich politisch nicht wirklich wegweisend ist, solche Artikel zu schreiben, aber wahrscheinlich gezwungen sind, weil sie die anderen nicht loswerden. Anders kann ich mir das nicht erklären und hoffe, dass wir irgendwann in eine Situation kommen und dazu müssen die Printmedien dann vielleicht erst gestorben sein, dass dann tatsächlich wieder interessante Artikel geschrieben werden, die nicht einfach bloß in dieselbe alte Kerbe immer wieder reindreschen, sondern tatsächlich anerkennen können, dass da Politiker versuchen, neue Wege zu gehen, ohne einfach nur die Islandreise. Ja.
Also ich sage den Leuten auch immer im Gespräch, passen Sie auf, ich bin jetzt hier offener, als ich es eigentlich sein sollte oder müsste. Ich weiß, dass ich mich dadurch wahnsinnig angreifbar mache, aber ich traue Ihnen jetzt mal einfach zu, dass Sie in der Lage sind, hier das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen und es insbesondere auch im Kontext zu verorten.
Deine Erfahrungen sind bisher wie?
Gemischt, also aber eigentlich würde ich sagen positiv. Also ich möchte das so eigentlich weitermachen. Ich möchte weiterhin auch natürlich angreifbar sein, dadurch, dass ich auch eine Vergangenheit im Internet habe. Ja? Und ich möchte so offen sein, weil ich glaube, wenn man sich in diese Spirale begibt, dass ich die Berichterstattung antizipiere und mir, bevor ich was sage, schon überlege, wie sage ich das so, dass ich einen Skandal irgendwie vermeide, dann kriege ich auf einmal so eine Schere im Kopf. Es muss da, glaube ich, tatsächlich einen Befreiungsschlag geben und man muss viele Journalisten so lange irritieren, bis es da genug gibt, die sagen, okay, ich finde das gut und ich will das so behalten und das ist ein Wert an sich.
Falk Lücke, müssen wir als Journalisten auch sag mal, unser Bild, unsere Erwartung an Politiker sag mal, verändern, zurückschrauben, dass sie nicht immer kohärente Gedanken äußern, dass sie nicht immer sich eins sind mit ihrer Partei, mit ihren Vorsitzenden. Müssen wir da unsere Erwartung auch zurückschrauben?
Also ich bin da gerade ein bisschen hin und her gerissen zwischen dem, was hier gerade auch ein Stück weit an Medienschelte gesagt wurde, die zweifelsohne auch berechtigt ist, und der Frage, ist das nicht eigentlich auch das, was Bevölkerung zu einem großen Teil erwartet. Also diese Inszenierung von Politik kommt ja nicht von ungefähr. Diese Inszenierung, da kann man ja lange zurückgehen, gibt dieses wunderschöne Fernsehduell zwischen Kennedy und seinem damaligen Gegner, wo Kennedy der Braungebrannte war, der zwar ziemlich einen Bullshit erzählt hat, aber trotzdem mehr Leute überzeugt hat, weil er einfach die lässigere Art hatte. Also wirklich diese klassische Inszenierung, das war Anfang der 60er. Also insofern eines der ersten Fernsehduelle und auch das bekannteste eigentlich. Also solche Geschichten, Politik so zu verdichten, dass sie auch beim normalen Bürger ankommt, wird häufig mit Inszenierung verbunden, ohne dass ich das positiv sehen möchte an der Stelle. Politik ist natürlich tatsächlich nichts anderes als eine Ansammlung von menschlichen Fehlbarkeiten und Unwissen auch. Also klar, die Piraten haben hier in Berlin erstaunlicherweise relativ gut abgeschnitten dafür, dass sie eigentlich gesagt haben, wir haben eigentlich auch keine Ahnung, aber wir probieren es einfach mal. Das ist eigentlich eine ganz interessante Ansage und dass es dann auch noch so viele Leute gegeben hat, die dann gesagt haben, das finden wir gut, viel Spaß dabei, schaut mal, was ihr dabei rauskriegt.
Das widerlegt doch genau im Grunde das, was du gerade gesagt hast.
Ja, aber dann gucken wir aufs Wahlergebnis und dann sagen wir 8,x% oder was.
Nee, aber du hast ja gerade gesagt, aber ist das nicht das, was die Menschen erwarten, sozusagen dieses Aufreihen von Fettnäpfen vor den unbedarften Politikern, gucken, in welchen sie zuerst reinstolpern. Also diese letzte Geschichte hier mit der Susanne Graf, die ihren Freund einstellen wollte, wo ich sagen, ja, ist ein Fehler, kann man auch 2 Artikel drüber schreien, aber dass die gesamte Medienlandschaft 3 Tage lang irgendwie auf den Tisch tanzt, würde ich sagen.
Wobei, da sind wir vielleicht auch ein bisschen Internet aufgezogen.
Ja, nee, aber da muss ich auch echt einfach sagen, diese Inszenierung, also Politik ist natürlich im Zwischenspiel mit den Medien natürlich eine Inszenierung. Also ich weiß, wenn wir in der Fraktionssitzung relativ früh darüber reden, dass wir im Wendland irgendwas machen, gibt es dazu eine dpa-Meldung. Aber, und da würde ich dir recht geben, Anne, mit diese, ich bin mir im Moment gerade echt nicht sicher, ob sich die manche Zeitungen und Agenturen mit dieser Berichterstattung über dieses Skandälchen nicht selbst mehr schaden, weil ich war gestern erst wieder auf einer Veranstaltung, wo mir dann ganz viele Leute so gesagt haben, ja, gut, ist vermeidbar, aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, die schaden sich damit mehr selbst, weil sie da jetzt wirklich jeden kleinen Scheiß rausziehen.
Ich finde, das übrigens betrifft auch nicht nur die Medien, wenn du sagst Medienschelte, die Blogger sind ja nicht besser. Also die reiten ja auch irgendwie jedes Pferd, was irgendwo angetrabt kommt. Das finde ich, mich interessiert das nicht. Mich interessiert auch die Islandreise nicht. Die Bundestagsabgeordneten, die machen auch ständig Reisen irgendwo hin und sitzen in Pools und die Artikel hat es alle schon zigtausendmal gegeben. Mich interessiert, was die da gemacht haben und warum und welche neuen Erkenntnisse sie gewonnen haben.
Na gut, aber das ist ja natürlich tatsächlich, dann sind wir doch wieder bei Medienschelte, denn wir sind bei der Frage und mit Medien meine ich eigentlich alle, die Berichterstattung im weitesten Sinne machen. Damit meine ich auch jene, die das im Internet und unentgeltlich tun. Also das, finde ich, ist schon klassische Medienschelte an der Stelle, denn eigentlich sagen wir ja sozusagen, dass der Journalismus an der Stelle dann ein Stück weit seinen Auftrag verfehlt, nämlich eigentlich Politik darzustellen. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein großes Stück weit Hilflosigkeit. Also ich bin ja tatsächlich, obwohl ich das nie erwartet hätte, bin ich ein großer Fan von Horst Köhler geworden. Und zwar einfach nur wegen seiner berühmten Rede zum 60. Jahrestag der Bundespressekonferenz. Er hat dort vor versammelter Mannschaft der versammelten Bundespressekonferenz, also den Hauptstadtkorrespondenten der Presse, hat er die Leviten gelesen und hat gesagt, Haltung haben, Ahnung haben, das wäre mal nicht schlecht. Es ist schön, dass Sie alle eine Meinung zu Ulla Schmidts Dienstwagen haben, aber es wäre viel schöner, wenn Sie auch noch eine qualifizierte Meinung und etwas Ahnung von der Gesundheitsreform hätten. Und genau diesen Ansatz, da muss ich sagen, ja, hat er zweifelsohne recht gehabt. Also ist auch der einzige Punkt, wo ich Fan von Horst Köhler bin. Aber das tatsächlich, finde ich, ist tatsächlich auch ein Problem daran. Ja,
klar. Also ich würde sagen, Medienschelte klingt immer so ein bisschen dumm, aber es muss gerechtfertigt sein, die Berichterstattung von Medien zu kritisieren, ohne dass man gleich in so einen antidemokratischen Topf geworfen wird. Wir stampfen die Medien ein. Ich wollte jetzt, weil wir langsam zum Schluss kommen müssen, noch einen letzten Punkt anschneiden. Nicht nur, wie Medien mit der zunehmenden Informationsflut und den wachsenden Widersprüchen ehemals total homogener Institutionen wie Parteien und Fraktionen klarkommen müssen, sondern auch wie wir ganz normale Menschen, Bürger mit dieser Informationsflut umgehen sollen. Denn Transparenz an sich ist ja nicht ein Wert an sich, sondern es geht ja letztlich um sowas wie Öffentlichkeit. Und Öffentlichkeit bedeutet ja Diskussion und Transparenz an sich ist ja nur eine Vorbedingung für sowas. Mehr Informationen, vielleicht bessere Informationen, umfangreiche Informationen, aber sie müssen von der Gesellschaft auch verwertet werden, um ja quasi sich selber besser zu machen. Ist das ein Selbstläufer? Muss man einfach nur mehr Informationen hinwerfen und dann werden wir alle aufgeklärter und treffen die besseren Entscheidungen? Wenn nicht, Was müssen wir tun, um die Infrastruktur zu schaffen, damit wir diese Information auch auswerten?
Also natürlich ist das kein Selbstläufer, denn nur wenn du Daten, und ich mache mir jetzt mal explizit die Unterteilung, wenn du Daten nimmst und sie einfach in die Welt setzt, dann sind sie noch nichts. Du musst sie erstmal in Formation bringen. Das heißt also wirklich eine Information daraus generieren und die dann auch im Kontext verarbeitbar machen. Das heißt, du musst die Menschen in die Lage versetzen. Das heißt, du musst ihnen Hilfestellung geben, Anleitung geben. Was heißt das eigentlich? Was bedeutet das? Das kann zum Beispiel auch wirklich durch Code und ähnliche Sachen möglich werden, durch Apps oder ähnliches. Kannst du Sachen aufbereiten? Oder es ist tatsächlich auch der politische Kontext, den du dann hinzufüttern musst unter Umständen. Aber klar, also die rohe Information als solche ist zwar schon etwas wert, weil sie ein Ansatzpunkt ist, aber ohne Kontext funktioniert dann am Ende immer noch nichts. Und du musst die Menschen wirklich erstmal in die Lage versetzen, das dann zu nutzen.
Ja, was fällt euch da noch zu ein? Also man will ja sozusagen, dass breitere Schichten sich A, informieren, besser informiert sind und dann aber auch teilnehmen. Muss jetzt nicht in der Partei sein, einfach am Gemeinwesen teilnehmen. Ja. Und was immer bei dieser Transparenzdebatte so mitschwingt, wir veröffentlichen einfach alles, machen maschinenlesbar, alle kommen ran und dann machen wir auf einmal alle mit und jeder fühlt sich repräsentiert.
Na, das muss natürlich übersetzt werden. Das ist ja jetzt auch eigentlich mehrfach schon angedeutet oder auch gesagt worden. Die Massen an Daten, die nützen halt denen, die in der Lage sind, sie auszuwerten. Und wer ist das im Zweifelsfall? Natürlich die ausreichend Geld dazu haben, um vielleicht Programmierer etc. etc. Und ich denke, dass da sicherlich eine große Zukunft für Journalisten drin liegt, eben Informationen verwertbar zu machen. Ich lebe mit jemandem zusammen, der hat große Freude an großen Zahlen, Mengen und Statistiken und ist auch in der Lage, die zu verstehen und sie dann in wissenschaftliche Texte zu übersetzen, wo ich davor sitze und überhaupt nichts verstehe und das auch völlig uninteressant finde. Und von da ist dann auch nochmal ein Schritt dahin, das zu einem verständlichen Text zu machen, mit dem normal alle Menschen, zum Beispiel Mieter in dieser Stadt, irgendwas anfangen können. Das heißt, da sind mehrere Schritte dazwischen notwendig, Informationsübersetzer, wie auch immer man die Vokabel dann neu definiert.
Also ich bring dann nochmal als Beispiel dieses parlamentarische Dokumentationssystem des Berliner Abgeordnetenhauses ins Spiel, weil das hat mich einfach echt geflasht. Man hat da wirklich die letzten Wahlperioden drin als PDFs, voll durchsuchbar, alles. Ich gebe
alles, was gesagt wurde.
Also ein Wortprotokolle, Beschlussprotokolle, die Ausschusssitzungen, alles. Und das ist ein ungehobener Schatz. Das ist ein ungehobener Schatz.
Ja. Gut, aber die Frage ist ja, wenn man das jetzt heben würde und maschinenlesbar ins Internet stellen würde, würde das irgendwas ändern? Das ist ja
schon maschinenlesbar im Netz eigentlich.
Würde sich irgendwas ändern? Ich glaube, brauchen wir klar definierte Prozesse, weil diese ganze Transparenz nützt mir natürlich nichts, wenn ich keinen Feedback-Kanal habe. Ja, also wenn ich diese Informationen, die ich da kriege, nicht wieder mit in die Politik nehmen kann, um dort Einfluss zu nehmen als Bürger. Ich glaube, das ist der eine wichtige Punkt. Das heißt, es würden sich meiner Meinung nach viel mehr Menschen natürlich informieren, wenn sie wüssten, okay, wenn ich mir eine Meinung gebildet habe, kann ich an dieser und dieser Stelle meine Meinung abgeben und die wirkt dann im politischen Prozess Folgendes. Ja? Das heißt, wir brauchen, glaube ich, im ersten Schritt die Information der Menschen und dann aber auch die Möglichkeit dieser informierten Menschen in einem klar definierten Prozess, sich in den parlamentarischen und auch in den politischen Prozess wieder einzumischen, ohne Mitglied einer Partei sein zu müssen und um das auch direkter machen zu können, als alle 5 Jahre oder 4 Jahre zur Wahl zu gehen. Und ich denke, das wird eine große Herausforderung sein, das zu tun.
Falk. Das finde ich jetzt erstmal wieder ein sehr schönes Statement als solches. Könnte ich auch unglaublich ohne Probleme unterschreiben. Dann gucke ich mir aber die Praxis an und sage mir, ganz klassisch, Gemeinderatssitzungen etc. pp. Sind in den meisten Städten öffentlich und in ganz vielen Gemeinden und so weiter ist es auch einfach Usus, dass wer da ist, sich auch melden darf und auch was sagen darf und sich entsprechend auch in den aktuellen politischen Prozess einbringen kann. Das Problem, was ich daran eher sehe, ist, diesen politischen Prozess erstmal überhaupt verständlich zu machen. Denn was nützt mir das schönste Dokumentationssystem eines Abgeordnetenhauses oder eines Bundestages? Die sind online, die sind auch maschinenlesbar, alles kein Thema. Das Problem ist, es wird mir in dem Moment nicht als normalem Bürger, als Otto Pusemuckel aus Hinterzarten, wird mir nicht erklärt, was das eigentlich heißt. Was ist denn das, was dort drin steht? Wo ist denn das im parlamentarischen Prozess beziehungsweise im Gesetzgebungsprozess? Was hat das denn für eine Auswirkung? Also die Verknüpfung der Daten ist an der Stelle nicht da, beziehungsweise insgesamt einfach nicht so zu verstehen.
Also bei mir bleibt so ein bisschen, ich habe so den Eindruck, wir müssen diese Daten zur Verfügung stellen. Ja, es braucht... wie eh und je Vermittler, Leute, die das, wie sich diese Daten angucken und sie einer breiteren Masse verständlich aufbereiten und vielleicht auch sortieren und filtern. Wer das autonom als Bürger selber machen will, steht vor großen Möglichkeiten, muss aber auch erhebliche Fähigkeiten mitbringen. Was, ja, also was ich mich noch frage ist, vielleicht, na, okay, anderthalb Minuten noch, aber genug Zeit für eine kurze Vision. Wie verändert das denn so? Also was sieht man für eine Gesellschaft, die da entsteht, wenn so viele Daten zur Verfügung stehen und mehr Leute hoffentlich teilnehmen?
Ja, alle auf Wissen basierenden Monopole im Grunde genommen werden halt brutal zerkloppt. Also es führt schon meiner Meinung nach schon mehr Gleichberechtigung, wenn die Leute in der Lage sind, die Daten zu nutzen. Und das muss man schaffen.
Teilst du das, Anne? Bist du so optimistisch?
Vielleicht kommen wir irgendwann dahin, aber da sind noch einige Schritte nötig. Ich finde, es fehlen auch immer noch relevante Mengen von Daten, die noch nicht so bequem zur Verfügung stehen und dazu dann eben immer auch die Möglichkeit, das den auf der nicht privilegierten Seite der Gesellschaft so aufzubereiten, dass sie damit tatsächlich auch in gesellschaftliche Vorgänge eingreifen können.
So folgt.
Und das
ich jetzt
Problem wird sein, dann kurz dabei nicht neue Gatekeeper zu schaffen.
Gut. Das war das Schlusswort von Falk Lüke. Das war der CT Online Talk heute am Samstag. Mein Name ist Philipp Banse. Wir haben geredet über Transparenz und die gläserne Gesellschaft. Ich danke Anne Roth und Christopher Lauer, letzterer von der Piratenpartei. Ihnen noch ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.